Ich möchte anfangen, über wahllose Ungerechtigkeit zu reden. Wir suchen uns die Familie nicht aus, in die wir reingeboren werden. Und einige von uns sind in ätzende Verhältnisse reingeboren worden. Und es ist wahllos. Wir neigen dazu, irgendwie aufzuwachsen und uns irgendwie einzureden, dass das alles schon irgendwie seinen Platz hat und seinen Ort hat und dass es seine Gründe hat. Aber wenn ihr mich fragt, wahllos. Wir sind wahllos reingeworfen worden in irgendein Land. In diesem Fall haben die meisten von uns ja die Joker-Karte gezogen. Westeuropa, reich ohne Ende. Wir schwimmen in Geld und wissen es noch nicht mal. Wahllose Ungerechtigkeit. Ist einfach so. Wir werden reingewürfelt in die Welt und landen zufällig da an irgendeiner netten Ecke. Wahllose Ungerechtigkeit. Der ein oder andere, der noch zur Schule geht, wird sagen, das ist meine Klasse. Wahllose Ungerechtigkeit. Der Lehrer, dem ich ausgesetzt bin. Das Umfeld, in dem ich mich bewege. Wahllose Ungerechtigkeit. Tatsächlich glaube ich, dass es uns enorm hilft, wenn wir nicht anfangen, immer überall Gründe und Strukturen und zu sagen, warum passiert mir das jetzt, zu suchen. Sondern irgendwann zur Ruhe zu kommen und zu sagen, das ist einfach so. Es geschehen wahllose Ungerechtigkeiten. Sven Godor, ein Theologe, der mir nahe steht, hat die Meteoritentheorie entwickelt. Meteoriten fallen vom Himmel und die fallen wahllos vom Himmel, nicht vorhersagbar, wann sie wo runterfallen. Und manche Leute stehen halt häufiger irgendwo, wo gerade ein Meteorit fällt. Andere Leute wissen gar nicht, wovon ich rede, wenn ich von Meteoriten rede. Obwohl wer ein gewisses Alter erreicht hat, der hat schon mal den Einschlag gespürt. Ich komme mit dieser Geschichte irgendwie ganz gut zurecht. Weil wenn ich in die Bibel auch reingucke, dann merke ich, dass Gott erstaunlich wenig interessiert ist an meinen Umständen. Es interessiert Gott nicht so sehr, in was ich mich befinde. Was ihn interessiert, ist mein Herz. Was ihn interessiert ist, was mache ich mit dem, was um mich ist? Und wie kann ich dir, du Mensch, helfen, damit umzugehen, was jetzt um dich herum ist? Wahllose Ungerechtigkeit, wenn man in der Bibel mal so rumliest und sich das anguckt, ne, so die Anfänge dessen, was alttestamentliche Geschichte ist. Es fängt ja mit einer Familie an, ne? Und wenn man sich diese Familie anguckt, ne, dann ist das der Hammer, ne? Also Abraham, der auf dem Weg irgendwie endlich mal einen Sohn zu kriegen, sich dann eine Sklavin nimmt, die natürlich nicht gefragt wird, ob sie jetzt mit ihm Sex haben will oder nicht. Das war halt damals so, das hatte man dann so zu akzeptieren. Als dann seine Ehefrau doch noch ein Kind bekommt, sehr alt, in vielerlei Hinsicht unerwartbar, wird dann die Sklavin mit ihrem Sohn in die Wüste geschickt. Also nicht indirekt, also sie muss jetzt nicht nach Wanne-Eickel oder irgendwie sowas, sondern sie wird wirklich physisch in die Wüste geschickt. Was für eine Familie. Was für ein unfassbar, also, ne, und in so einem Umfeld werden jetzt also Menschen geformt in diesen Jahren, in diesen Jahrzehnten, zu denen Gott redet, mit denen Gott handelt, in denen Gott was zubereitet. Dieser Sohn der Verheißung, wie es so schön heißt, was ist dann eigentlich der andere Sohn? Dieser Sohn der Verheißung, Isaak, schafft es nicht, zu seiner Frau zu stehen in einer schwierigen Situation, zugegeben schwierigen Situation. Abraham hat das auch schon nicht hingekriegt, als sie die Könige dieser Zeit, wir würden so sagen, so die Fürsten oder die Warlords, je nachdem, wie man das so einschätzen will, wie man die so beschreiben will. Also man sollte jetzt nicht keinen Renaissancehof vor Augen haben, sondern das ist alles sehr viel gröber, was da passiert. Finden diese Frauen irgendwie ganz nett und die Männer sagen, also diese Frau, das ist meine Schwester, diese Frau, das ist, ne? So, ich habe mit der nichts zu tun, weil sie Angst haben, dass sie erschlagen werden, damit diese Frau wieder frei ist für einen anderen Mann. Und Menschen gehen damit um. Na, irgendwann wächst du auf und erfährst also dann als Isaak, dass das Teil deiner Familiengeschichte ist. Oder du wächst auf als Jakob und Esau und merkst, das ist Teil deiner Familiengeschichte. Was hast du eigentlich für Vorfahren? Was sind das eigentlich für Leute? Josef, ne, der vierte in der Reihe, ne, also Abraham, Isaak, Jakob, / Israel, Josef, ne, so jeweils auch mit Verwandten dabei, die ja, und dem ganzen Umgang sehr so damit verbunden war. Josef wird von seinen eigenen Brüdern halb totgeschlagen und in die Sklaverei verkauft, in eine Sklaverei verkauft, in der man normalerweise davon ausgehen musste, dass das Leben nur kurz währt. Ob das seine Brüder so richtig voll realisiert haben, wir realisieren das ja auch nicht so richtig, was wir so, wie unser Konsum bestimmte Folgeerscheinungen woanders hervorbringen. Ich weiß nicht, was seine Brüder da genau geschnallt haben, aber das normale Schicksal eines Sklaven in Ägypten war sehr, sehr häufig Bergwerke. Und wir wissen das nicht so sehr von den Ägyptern, da fehlen uns viele Quellen, aber wir wissen von den Römern, dass das die durchschnittliche Lebenserwartung eines Sklaven in den Bergwerken, also des männlichen Sklaven, war 2,5 Jahre. Das war die durchschnittliche Lebenserwartung. Also Josef wird verkauft in die Sklaverei und natürlich ist das ein auf Nimmerwiedersehen. Und all diese Leute, auch die Brüder Josefs, all diese Leute reiht Gott ein und sagt, mit euch mache ich Geschichte. Ich mache was mit euch. Ich lasse aus euch Dinge hervorgehen, die am Ende mich sichtbar werden lassen sollen in dieser Welt. Die spannende Frage ist nicht, warum passiert mir das, was mir passiert? Oder warum ist mir das passiert, was mir passiert ist? Die wirklich spannende Frage ist, was will Gott daraus machen? Was will Gott heute damit tun? Was will Gott morgen damit machen? Was will er hervorbringen? Wenn man sich dann das Volk Ägypten anguckt, ne, also Israeliten in Ägypten anguckt, die hängen dann da irgendwo in Ägypten, sind per Definition wirst du reingeboren und bist Sklave. Per Definition, du bist halt einer von den Israeliten und weil du Israelit bist, baust du mit an den großen Bauwerken der Ägypter, die wir uns heute für ein bisschen Geld angucken können und stirbst da irgendwo auf der Baustelle oder glücklicherweise für die Israeliten war das, für die Ägypter war es so, dass Hirten so ein bisschen Igittigit waren, ne, so, das war so ein bisschen eklig mit den Tieren so rumzumachen und so. Du konntest eben auch Hirte sein, das war, dann hattest du sozusagen die glückliche Wahl getroffen. Ein Beruf, der später bei den Israeliten selber wieder schlecht angesehen war, weil sie das auch kannten, wie das ist, wenn man ständig da draußen sich mit allem auseinandersetzen muss. Sie sind da in Ägypten und am Ende holt Gott sie da raus durchs Rote Meer, rettet sie, retten, wirklich physisches Retten, körperliches Rausholen aus der Situation und fängt an mit ihnen ganz wenig über ihre Vergangenheit zu reden, fast nicht. Lest mal die Bibel, ne? 2. Buch Mose, 3. Buch Mose, 4. Buch Mose, 5. Buch Mose. Alles, was er schafft, wenn er über die Vergangenheit redet, ist zu sagen, ihr wart doch auch Sklaven. Also behandelt eure Sklaven gut. Ihr wart doch auch Sklaven. Ich möchte nicht, dass ein Israelit einen Israeliten versklavt. da hört es schon fast auf. Also jede Bezugnahme auf die Vergangenheit, jede Bezugnahme auf die ersten Lebensjahre oder ersten Lebensjahrzehnte, je nachdem, wie alt die waren, als sie aus Ägypten rauskamen, jede Bezugnahme auf das, was davor war, kommt fast nicht vor. Wir können uns das gar nicht vorstellen, weil wir in einer Gesellschaft groß geworden sind, in der wir ständig irgendwie versuchen, uns zu erklären aufgrund unserer Geschichte. Weil uns das und das und das und das passiert ist, bin ich heute so und so und so und so weiter und so fort. Gott schafft es irgendwie, uns entgegenzutreten und zu sagen, ich möchte wissen, wer du heute bist. Was willst du mir sagen? Was ist deine Frage jetzt? Was willst du? Die Israeliten erleben das nochmal, Babylon, Verschleppung ohne große Perspektive. Die Perspektive wird reingesprochen von einzelnen Menschen Gottes, die prophetisch reinsprechen und sagen, es wird eine Wende geben, aber es hat lange gedauert, bis die Israeliten das wieder begreifen konnten. Dann irgendwann holt Gott sie da raus. In der Gegenwart, auch ja Israel, das steht jetzt nicht mehr in der Bibel, ne? Aber auch Israel, ne? Dieses ganze Unheil des Holocausts, ne? 6 Millionen Tote plus minus irgendwie, keine Ahnung, ne? 100.000, 500.000, die einfach abgeschlachtet werden, weil sie Israeliten sind. Und Gott schafft einen Weg danach zur Schaffung eines Staates Israel, den es 1900 Jahre so nicht gegeben hat. Gott findet irgendwie Wege, uns zu begegnen. Gott findet irgendwie Wege, mit uns zu arbeiten. Aber wenn wir in den Rückspiegel gucken, dann bleibt ja die Frage zu sagen, so, wo bist du da gewesen? Wo bist du da gewesen? Die Warum-Frage bringt uns ganz häufig nicht weiter. Was war damals? Viele von uns sind umgeben von wahlloser Ungerechtigkeit und von einem Gott, der in diese Ungerechtigkeit reintritt, unser Herz in die Hand nimmt und mit uns über Gegenwart und Zukunft redet. Und bis hierhin befinden wir uns nur im Alten Testament. Jesus war zwischendurch mal im Feuer in Daniel und er war in der Rauchsäule, als er die Israeliten durch die Wüste geführt hat und so weiter. Die Bibel redet davon, dass Jesus an vielen Stellen da war, aber er ja nicht erkannt wurde als Jesus, nicht erkannt wurde als der Sohn Gottes, nicht erkannt wurde als der Mensch gewordene Gott. Und dann kommt Jesus und was Jesus jetzt macht, ist ein, das verändert das ganze Spiel, das verändert das ganze Ding. Jesus kommt und redet von Gott als dem Vater. Es gibt ein Reden von Gott als Vater im Alten Testament, aber das ist so dünn, so versteckt, so, also nur so ein ganz helles Bling. Und dann kommt Jesus und weil er verstanden hat, dass Gott ein Vater ist, ist sein Reden von Gott und sein an die Hand nehmen zu sagen, so wie gehen wir mit welchen Themen um und was will ich euch sagen, so völlig anders. Deswegen kann er ganz anders predigen, weil er ein Verständnis hat von Gott, das total anders ist, als nur zu sagen, ja, ich kenne das, nur so in unserem Umfeld, ne? Leute sagen so, ich glaube an Gott. Da würde ich sehr häufig gerne nachfragen, erklär mir, was du damit meinst. Wen meinst du? Ist es das, was das Alte Testament beschreibt, dass da einer Macht hat irgendwo und vielleicht setzt er sie auch mal irgendwann irgendwie ein? Oder reden wir von einem Vater? Reden wir von einem, dessen Herzschlag mit unserem Herzen mitschlägt? Reden wir von einer Beziehungsebene, die nochmal ganz anders ist? Mir hat es mal sehr geholfen, dass Leute gesagt haben, wenn wir über Vaterschaft reden bei Gott, dann denk nicht so sehr darüber nach, welche Vaterschaft du erlebt hast, sondern denk darüber nach, wie würdest du gerne sein, wenn du mal Kinder hättest. Auf einmal haben wir ein Bild davon, zu sagen, wie könnte das aussehen, dass die Bibel sagt, Gott ist ein Vater. Und dann sind eben die Antworten Jesu massiv. Na, auf dieses Ich fühle mich verloren, würde Jesus sich hinsetzen und würde sagen, ich erzähle dir mal die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich erzähle dir die Geschichte von einem, der sich verloren hat, der es nicht ausgehalten hat zu Hause, der es nicht geschafft hat, irgendwie in dem zu bleiben, was irgendwie für ihn vorgesehen war und vielleicht ja auch zu Recht, keine Ahnung. Und der unter die Räder, in diesem Fall unter die Schweine gekommen ist. Und dann erzählt Jesus ausführlich diese Sekunden, an denen der Sohn zurückkommt zum Vater und in den Arm genommen wird und willkommen geheißen wird. Wie perfekte Eltern es könnten. Und der Vater redet mit dem Sohn nicht über die Schweine. Das ist nicht das Thema. Sondern das Thema ist, du bist jetzt bei mir. Und lass uns das feiern. Auf die Frage, dass wir übersehen sind, dass uns niemand sieht, gibt es diesen Vers, den Andrea gestern gelesen hat, ne, der Spatz, ne, der vom Tod vom Himmel fällt, den kennt Gott. Er zählt die Haare auf unserem Kopf. Er zählt die Haare auf unserem Kopf. Offensichtlich jeden Morgen neu. Auf dieses, dass wir irgendwie Teil einer Masse sind und auch gar nicht so richtig wissen, meint Gott eigentlich mich. Es ist berührend, wenn man das im Johannesevangelium liest, das erste Kapitel, da wird, also nachdem es diese bombastische Einleitung gibt, wie man schon fast mehr singen müsste oder mit starkem Schlagzeug im Hintergrund irgendwie lesen müsste. Und nach dieser Einleitung kommt dann diese Geschichte, wie Jesus mit Johannes in Kontakt trifft, dem Täufer, Johannes dem Täufer, und dann aus dieser Sache heraus so langsam sich herausbildet, welche Leute Jesus bei Jesus sein werden. Johannes und Petrus und also so ein paar Berufungen von den Leuten, die wir so als die Apostel kennen, werden dann beschrieben. Und es ist erstaunlich, wie akribisch Johannes das erzählt, weil er letztlich sagt, Jesus wusste, wer da kam. Jesus wusste, wer da kam. Wenn du anfängst, mit Gott zu reden, dann musst du dich nicht vorstellen. Kennt dich. Er kennt dich. Ja, er kennt auch deine Geschichte. Aber was ihn interessiert, das bist du. Er kennt dich. Wir werden jetzt in diesen Tagen immer mal wieder rund um dieses Thema kreisen und sagen, so wie ist das mit der Ungerechtigkeit dieser Welt und einem gerechten, liebenden Gott? Wie geht das eigentlich zusammen? Wie passt das irgendwie so ineinander? Und eine erste Antwort, die ich geben möchte, ist zu sagen, Gottes Antwort auf eine wahllos ungerechte Welt ist sein Charakter. Er ist ein liebender Vater. Und auf das, wie es uns geht und uns ergeht und all dem, was uns Leben abschneidet und was uns bedrängt und was uns atemlos irgendwo stehen lässt, ist Gottes Antwort Liebe. Und wenn wir auf ihn zugehen und warum fragen, dann wäre, glaube ich, Gottes erste Antwort, komm noch ein bisschen näher. Und wenn wir dann nochmal warum fragen, dann wird er sagen, komm noch ein bisschen näher. Ich könnte das nicht mit einer Bibelstelle belegen, aber es ist die Erfahrung, die ich an vielen Stellen gemacht habe. Es gibt ein Näherkommen zu Gott, ein ihm so nahe treten, dass du irgendwann keine Warum-Frage mehr hast. Dass die aufhört. Weil seine Präsenz und sein Wesen so alles andere überstrahlt, dass du das nicht erklären könntest, nicht einordnen vielleicht könntest, nicht jemand anders, der jetzt von hinten guckt, erklären könntest, ja, so geht es mir jetzt gerade und deswegen und so weiter. Vielleicht hast du das alles nicht. Vielleicht findest du für all das keine Worte. Aber dass es ein zur Ruhe kommen gibt, ein Eingehen in die Ruhe, wie das der Hebräerbrief mal sagt, dass auf einer bestimmten Ebene vielleicht das Warum im Kopf ist, aber nicht mehr im Herzen. Nicht mehr deine Seele auffüllt. Warum kann Jesus so vom Vater reden? Es gibt eine Bibelstelle, die könnt ihr vielleicht irgendwie von heute mal mitnehmen. Und ich habe die mal übertragen in unsere Situation, weil Jesus redet da von Ewigkeit und schon, na, also vor Beginn der Welt und was weiß ich, ist alles ein bisschen abstrakt. Ich sag's mal für uns fassbar. Jesus sagt in Johannes 17, das sagt er im Gebet, also in der intimen Begegnung mit seinem Gott, da sagt er, du hast mich schon immer geliebt. Johannes 17, Vers 24, du hast mich schon immer geliebt. Und weil Jesus schon immer geliebt war von seinem Vater im Himmel und das verstanden hat und das auch verstanden hat bei all dem, was ihm so widerfahren ist in seinem Leben, konnte er auftreten und aufstehen und konnte zu Leuten gehen und konnte sagen, es gibt einen Vater im Himmel. Und er wäre auch gerne dein Vater. Und wenn du ihm näher kommst und näher kommst und näher kommst, dann wirst du irgendwann in deinem Herzen begreifen, er hat mich schon immer geliebt. Er hat mich schon immer geliebt. Beantwortet das alle meine Fragen? Nein. Aber es bringt unfassbar viele Fragen zur Ruhe. Fragen, die uns vor 2 Jahren noch wichtig waren, die irgendwann nicht mehr wichtig sind. Er hat mich schon immer geliebt. Ich höre mal hier an dieser Stelle auf. Wir gehen jetzt rüber in die Lobpreiszeit. Und wenn ihr irgendwie antworten wollt für euch, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr still an eurem Platz. Ihr könnt die Lieder, die wir hier singen, zu euren Liedern machen, zu euren vorformulierten Gebeten. Ihr könnt da hinten unbehelligt, sage ich mal, malen, dem Ausdruck verleihen, was jetzt in eurem Herzen ist. Ihr könnt mit Leuten reden, die sich da anbieten und sagen, du kannst herkommen und kannst mit uns reden. Es wäre schön, wenn auch vielleicht so 2, 3, 4 Leute sich da so anbieten würden in der Ecke, die sich da hinstellen und einfach so da sind, die für euch beten würden, euch segnen würden, wo es jetzt nicht irgendwie in ein Gespräch mündet oder aus einem Gespräch heraus entsteht, sondern es einfach nur ein ganz schlichtes, segnendes Gebet ist. Wie immer das aussieht. Das, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir das schaffen irgendwie in diesen Tagen, dass wir uns ermutigen, näher an Gott zu rücken. Ein bisschen näher zu kommen. einfach ein bisschen näher zu kommen.